Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben. Bitte öffne du unsere Ohren, unsere Sinne, dass wir dein Wort aufnehmen können. Hilf du es uns zu verstehen und schlage du durch dein Wort in unserem Leben Wurzeln. Wirke du im Leben von einem jeden von uns das, was du möchtest. Und halte du bitte alles Störende fern von uns. Amen. In der ersten Predigt zu den 10 Geboten habe ich darauf hingewiesen, dass die Gebote einen Nichtchristen darauf hinweisen wollen, dass er ein gottloses Leben führt, das letztendlich in der ewigen Verdammnis in der Hölle endet. Die 10 Gebote wollen aber nicht nur zur Sündenerkenntnis führen, sondern gleichzeitig auf den Ausweg in Jesus Christus hinweisen, der uns als Einziger aus der Sklaverei der Sünde befreien kann und möchte. Für uns Christen sind die 10 Gebote keine Spaßverderber, sondern sie zeigen uns einen geschützten Rahmen auf, in dem wir unser Leben mit Gott und unseren Mitmenschen in Freiheit gestalten dürfen. So wie Gott zuerst sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreite und ihnen dann die Gebote der Freiheit gab, so will Gott uns auch zuerst aus der Sklaverei der Sünde befreien und uns anschließend helfen, ein Leben in der Heiligung zu leben. Das zweite Gebot gehört wie die ersten 4 Gebote der ersten Gesetzestafel an, welche die Beziehung zwischen Gott und Menschen ins Auge fasst. Schauen wir uns dazu den Wortlaut des Gebotes an. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, mit mir zusammen den Bibeltext aufzuschlagen. Ich lese uns 2. Mose Kapitel 20, die Verse 4 bis 6. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Dieses Gebot können wir in 2 Teile aufteilen. Zum einen wird verboten, Götterbilder herzustellen, und zum anderen wird verboten, Götterbilder anzubeten und ihnen zu dienen. Kommen wir zum ersten Schwerpunkt. Was heißt, wir sollen uns keine Götterbilder machen? Dazu müssen wir uns die historische Situation vergegenwärtigen, in der Israel sich beim Bundesschluss am Berg Sinai befand. Schauen wir zunächst Israels Vergangenheit aus der Perspektive des Bundesschlusses an. Das Volk Israel hatte von der Zeit Josefs bis zum Auszug aus Ägypten 430 Jahre in Ägypten gelebt. In Ägypten glaubte man an viele verschiedene Götter. Beispielsweise galten Himmelskörper wie die Sonne oder der Mond als Götter. Aber auch Tiere wie zum Beispiel Schlangen, Panther oder Falken wurden in Ägypten als Götter verehrt oder mit Gottheiten in Verbindung gebracht. Die Israeliten waren nun im Laufe von dieser 430 Jahre mit der ägyptischen Vielgötterei in Kontakt gekommen. Mehr noch, sie hatten die ägyptische Vielgötterei auch teilweise übernommen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass Josua an seinem Lebensende das Volk Israels nochmals an den Sinai-Bund erinnert und sie auffordert, die ägyptischen, wohlgemerkt die ägyptischen Götter aus ihrer Mitte fortzuschaffen. Diese Aussage macht Josua circa 50 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. So stark war der Einfluss der ägyptischen Vielgötterei in Israel gewesen. Kehren wir nun zurück zum Bundesschluss am Berg Sinai und blicken in Israels Zukunft. Israel sollte nun gemäß der Verheißung in das Land Kanaan einziehen. Auch die Kanaaniter pflegten Vielgötterei. Aus dem Alten Testament kennen wir zum Beispiel den Wettergott Baal, die Fruchtbarkeitsgöttin Asherah oder Moloch, dem Kinder geopfert wurden. Genau dazwischen steht Israel nun. Sowohl in Ägypten, das Land, aus dem Israel kam, als auch in Kanaan, das Land, in das Israel zog, wurde Vielgötterei praktiziert. Außerdem pflegte man in Ägypten und Kanaan die Götter anhand von Bildern oder Skulpturen darzustellen. Vor diesen Bildern und vor diesen steinernen und hölzernen Skulpturen warf man sich dann auf das Angesicht nieder. Gegen diese Vielgötterei richtet sich das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und gegen die Praxis, diese Gottheiten bildlich darzustellen oder Statuen von ihnen herzustellen, richtet sich das zweite Gebot. Du sollst dir kein Götterbild machen. Soweit zu den historischen Hintergründen des zweiten Gebotes. Es gibt aber auch zwei konkrete theologische Hintergründe für das zweite Gebot. Der erste Grund liegt darin, dass es sich bei der Vielgötterei nicht einfach nur um Bilder oder hölzerne und steinerne Skulpturen handelt, die verehrt werden, sondern dahinter stehen Satan und seine Dämonen. Mose sagt in 5. Mose 32, Vers 17 ausdrücklich, dass hinter den Göttern und den Götzen die Dämonen stehen. Auch Paulus weiß davon zu berichten, wenn er in Epheser 6, Vers 12 schreibt, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächte der Finsternis und gegen die Geister der Bosheit. Das heißt, jeder Götzendienst, jede Götterverehrung und die Teilnahme an irgendwelcher Religion oder Sekte dieser Welt ist deshalb Satans und Dämonens Verehrung. Ausschließlich der biblische Glaube, der die Bibel weder schmälert noch erweitert, ist der einzige wahre Glaube. Der zweite Grund für das Verbot, ein Bild oder eine Skulptur von Gott anzufertigen, liegt darin begründet, dass kein Mensch Gott sehen kann. Als Mose Gott darum bat, ihn sehen zu können, antwortet dieser: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Diese Aussage, die an verschiedenen Stellen im Alten und Neuen Testament bestätigt wird, gilt im Hinblick auf Gott, dem Vater. Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit, haben Menschen sehr wohl gesehen. Und zwar nicht nur während seiner 33-jährigen Wirkungszeit hier auf Erden. Bereits im Alten Testament tritt Jesus einige Male auf. Als beispielsweise dem Abraham drei Männer erschienen, heißt es ausdrücklich, dass zwei davon Engel waren, 1. Mose 18, Vers 22 und 19, Vers 1. Und die dritte Person war Jahwe selbst, 1. Mose 18, Vers 13. Wenn Abraham hier Jahwe gesehen und mit ihm gesprochen hat und wenn Jahwe bei Abraham gegessen und getrunken hat, dann kann Jahwe nicht mit Gott Vater identisch sein. denn Gott kann kein Mensch sehen und gleichzeitig am Leben bleiben, wie wir das eben gesehen haben. Folglich muss es sich hier um Jesus Christus gehandelt haben, der Abraham in Begleitung von zwei Engeln begegnet ist. Kurzum, das Verbot von Gott dem Vater, kein Bild zu erstellen, liegt darin begründet, dass kein Mensch Gott weder gesehen hat noch sehen kann. Es gibt nichts, womit er verglichen werden könnte. Gott ist unvergleichlich. Deshalb sagt Mose in 5. Mose 4, Vers 15 zum Volk Israel auch: So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht. Gott verbietet aber nicht nur ein Bild oder eine Skulptur von ihm zu erstellen, sondern er verbietet auch ein Tier oder einen Himmelskörper als Götzenbild oder Götterfigur herzustellen, mit dem Ziel, es anzubeten. Es geht also nicht grundsätzlich darum, dass Gott Kunst, Bilder und Skulpturen allgemein verbietet, außer von sich selbst, sondern es geht darum, dass wir Menschen keinerlei Kunstobjekte schaffen sollen, mit dem Ziel, sie als Götzen zu verehren. So erklärt Mose in 5. Mose Kapitel 4 weiter, dass wir uns keinerlei Götterbild von männlichen oder weiblichen Wesen, von Tieren, von Vögeln, von Kriechtieren, von Fischen oder irgendwelchen Himmelskörpern machen sollen, mit dem Ziel, uns vor ihnen niederzuwerfen, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Denn diese Götter, so schreibt es Mose, sind das Werk von Menschenhänden, aus Holz oder Stein, die nicht sehen, hören, essen und riechen können. Israel hatte dieses Gebot bereits während des Bundesschlusses gebrochen, nämlich während Mose 40 Tage auf dem Berg war, um die zwei Tafeln mit den 10 Geboten von Gott entgegenzunehmen, machte das Volk Israel sich ein goldenes Kalb und alle sagten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. So sind wir Menschen. Und wie sieht das bei uns aus? Was heißt es für uns heute, dass wir uns kein Bild von Gott oder irgendeinem Tier oder Himmelskörper machen sollen, um es anzubeten? Ich möchte hier zwei Gruppen von Götterbildern unterscheiden. Die erste Gruppe sind materielle Götterbilder. Zu den materiellen Götterbildern gehören Götterbilder, die zum Beispiel aus Stein oder Holz oder Kunststoff angefertigt wurden. Ich gehe davon aus, dass wohl niemand von uns mit Hammer und Meißel zu Hause seinen eigenen Gott angefertigt hat, obwohl es das heute auch gibt. Aber vielleicht hat der ein oder andere von uns zu Hause oder am Fenster ein paar Engelchen aufgehängt. Sie sollen uns vor Unglück, vielleicht sogar vor bösen Geistern bewahren. Wir beruhigen unser schlechtes Gewissen, indem wir uns einreden: Die Engel haben wir ja nicht selbst gebastelt, wir haben sie gekauft. Und außerdem heißt es ja auch im Psalm 91, Gott würde seine Engel schicken, um uns vor dem Bösen zu bewahren. Hier muss ich ganz klar sagen, wenn Engelfiguren in unserer Wohnung, in unserem Auto oder wo auch immer die Funktion von Glücksbringern und Talismanen übernehmen, sind sie zu Götzen geworden. Gott allein gebührt die Ehre. Ähnlich ist das zum Beispiel auch mit einem Kreuz oder einer Marienfigur, die wir in unserem Auto am Rückspiegel hängen haben. Wenn wir dem Kreuz oder der Marienfigur eine übernatürliche Macht zuweisen, in dem Sinn, dass sie uns vor Unfällen bewahren mögen, dann sind sie für uns zu Götzen geworden. Das Gleiche gilt beispielsweise auch für Halsketten. Da haben wir eine Halskette, die wir von unseren Eltern oder von unserem Freund geschenkt bekommen haben. Wir tragen sie, damit sie uns in der Schule, auf der Arbeit und in unseren Beziehungen Glück und Erfolg bringen. Aber damit übertreten wir die ersten zwei Gebote. Zu der zweiten Gruppe von Götterbildern gehören die imaginären Götterbilder, Vorstellungen, Gedankenbilder von Gott. Das heißt, hier werden keine Götterbilder aus Holz, Stein oder Kunststoff hergestellt, sondern in Gedanken machen wir uns ein Bild von Gott, das aber nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel lehrt. So ein erdachtes Götterbild kann zum Beispiel die Werkgerechtigkeit sein. Wir stellen uns vor, Gott fordert von uns, dass wir uns den Himmel verdienen müssen. Wir reden uns ein, durch gute Werke und Taten in den Himmel zu kommen oder uns den Himmel zu verdienen. Wir werden von dem selbst auferlegten Druck angetrieben, durch gute Leistungen Gott zufriedenstellen zu können. Dabei vergessen wir, dass wir ausschließlich aus Gnade gerettet werden. Ein anderes imaginäres Götterbild kann der Libertinismus sein. Wir stellen uns Gott als einen gnädigen Gott vor und meinen damit, dass er uns eh alles vergeben würde. Schließlich hängt doch alles von seiner Gnade ab. Dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Dabei missachten wir die Aussage, dass niemand ohne Heiligung Gott sehen wird. Und ein anderes fiktives Gottesbild kann Allversöhnung heißen. Wir stellen uns Gott als einen liebenden Gott vor, der letztendlich alle Menschen in den Himmel hineinlässt. Sonst wäre ja Gott kein liebender Gott, sagen wir. Deshalb reden wir uns ein, dass alle Sekten und Religionen den gleichen Gott verehren und somit alle Glaubenswege in den Himmel führen. Und dabei bedenken wir nicht, dass Jesus immer wieder von der Hölle gesprochen hat und ausdrücklich gesagt hat, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir haben soweit gesehen, was mit dem Verbot, sich keine Götterbilder zu machen, gemeint sein kann. Kommen wir nun zum zweiten und letzten Punkt der Predigt. Er lautet, was heißt, wir sollen sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen? Das hebräische Wort für anbeten bedeutet so viel wie sich höflich verneigen, sich anbetend niederwerfen oder sich ehrfurchtsvoll tief beugen. In der Regel berührte man damals mit der Stirn und der Nase den Boden. Durch das sich Niederwerfen brachte der Anbeter seine absolute Unterwerfung und völlige Hingabe zum Ausdruck. Anbeten war also ein Zeichen der Ehrerbietung und wurde zum Beispiel Königen dargebracht. Aber wir sollen die Götterbilder nicht nur nicht anbeten, sondern ihnen auch nicht dienen. Das hebräische Wort für dienen bezeichnet die kultische Verehrung. Zur Zeit des Alten Testaments wurden Gottheiten zum Beispiel durch das Darbringen von Opfern geehrt. Dafür, dass wir Götzen und Götterbilder nicht anbeten und ihnen nicht dienen sollen, gibt es eine Begründung. Die lautet, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Was heißt das? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Zunächst müssen wir Neid und Eifersucht voneinander unterscheiden. Neid ist die Missgunst, bei der jemand einem anderen dessen Besitz oder Erfolg nicht gönnt. Es geht bei Neid also um Besitztümer, um Gaben oder um Erfolg. Eifersucht ist ein Unterbegriff von Neid und bezieht sich auf die Furcht, jemandes Liebe oder Beziehung mit anderen teilen zu müssen. Ein klassisches Beispiel für Eifersucht ist, wenn ein Junge, der in ein Mädchen verliebt ist, sieht, wie dieses Mädchen mit einem anderen Jungen spricht und daraufhin eifersüchtig ist. Eifersucht kommt daher, dass wir meinen, dass uns die andere Person gehört. dass sie unser Besitz ist. Das ist aber nicht mal in der Ehe der Fall. Meine Ehefrau gehört mir nicht. Sie ist nicht mein Eigentum. Wir sind zwar miteinander verheiratet, aber wir haben keinen Anspruch, einer über den anderen zu verfügen, wie man über eine Sache verfügt, die man besitzt. Deshalb wird Eifersucht in Galater 5, Vers 20 auch wie Zauberei und Götzendienst als Werk des Fleisches bezeichnet von Paulus. Mit der Eifersucht ist das bei Gott aber etwas anderes. Wer von uns den Bund mit Gott eingeht und die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde durch Jesus Christus im Glauben annimmt, der wird zum Eigentum Gottes. In 1. Petrus 2, Vers 9 sagt Petrus, dass wir Gläubigen zum Besitztum Gottes geworden sind. Gott hat uns Gläubige teuer erkauft mit dem Blut seines Sohnes. Jesus Christus hat sein Leben für uns als Lösegeld gegeben, damit wir durch den Glauben an ihn von der Macht der Sünde und des Satans befreit werden. Als Kinder Gottes sind wir nicht mehr Eigentum Satans, sondern Eigentum Gottes. Wir gehören seit unserer Bekehrung und Wiedergeburt Jesus Christus. Weil wir, die wir den Bund mit Jesus Christus eingegangen sind, Gottes Eigentum sind, hat er auch das Recht, auf uns eifersüchtig zu sein, wenn wir uns von ihm abwenden und uns anderen Göttern oder Dingen in unserem Leben zuwenden. Schließlich hat er uns ja erkauft. Wenn irgendetwas in unserem Leben mit Jesus, der auf Platz Nummer 1 stehen sollte, konkurriert, wird Gott eifersüchtig. Im Alten Testament wird Götzendienst nicht einfach mit einem vermeintlich harmlosen Flirt beschrieben, sondern mit Hurerei. Den Bund mit Gott zu verlassen und sich Götzen und anderen Dingen wie zum Beispiel Geld, Macht oder Freunden zuzuwenden, ist in Gottes Augen Hurerei. Wer von uns würde es schon stillschweigend hinnehmen, wenn unser Ehepartner in ständiger Hurerei leben würde? In Hesekiel Kapitel 16 wird der Götzendienst Israels und Judas so eindrücklich und plastisch anhand von Hurerei beschrieben, dass einem beim Lesen dieses Kapitels die Haare zu Berge stehen. Gott wird aber nicht nur eifersüchtig, wenn wir seinen Bund verlassen, sondern er sucht unsere Missetat bis in die vierte Generation heim, an denen, die ihn hassen. Hier tut sich eine Spannung auf. Einerseits gibt es in der Bibel ganz klare Aussagen, wie zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 20, dass ein Sohn nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater nicht an der Schuld des Sohnes mittragen soll. Andererseits haben wir Aussagen wie diese in 2. Mose 20, Vers 5, dass Gott die Schuld der Väter bis zur vierten Generation heimsucht, an denen, die ihn hassen. Ich denke, wir müssen hier zwischen der Sünde unterscheiden, mit der wir allein vor Gott schuldig sind, und der Folge der Sünde, die auch unsere Mitmenschen treffen kann. Wenn ein Mann zum Beispiel dem Alkoholismus verfallen ist, dann ist er vor Gott für diese Sucht schuldig. Die Folgen des Alkoholismus, wie zum Beispiel Aggressionen und Missbrauch, treffen aber nicht nur ihn, sondern auch seine Frau, seine Kinder und möglicherweise auch sogar seinen Enkelkindern und Urgroßkindern, wenn er dann welche hat. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder eines Alkoholikers auch der Trunksucht verfallen, deutlich höher. Mit anderen Worten, die Familienmitglieder und Angehörige eines Alkoholikers werden nicht automatisch an der Sünde teilhaftig. Sie haben aber unter den Folgen der Sünde, in diesem Fall Alkoholismus, deutlich zu leiden. Die wunderbare Nachricht ist nun, dass wir nicht in dieser Fluchlinie bleiben müssen. Jeder, der Jesus Christus seine Sünden bekennt und ihn als Herrn in sein Leben aufnimmt, gehört nicht mehr zu denen, die Gott hassen. Er gehört zu der Gruppe Menschen, die Gott lieben und an denen Gott seine Gnade erweist an Tausenden von Generationen. Letztes wiederum bedeutet aber nicht, dass aufgrund dessen, dass ich dem Bund Gottes treu geblieben bin, nach mir automatisch tausende Menschen in den Himmel kommen. Vielmehr will Gott damit zum Ausdruck bringen, dass durch uns, die wir gläubig sind, Gottes Liebe und Güte an Tausenden von Generationen oder an Tausenden von Menschen sichtbar wird. Im Hinblick auf die Bedeutung dieses Gebotes für uns heute ergeben sich unter anderem zwei Anwendungsbereiche. Erstens ist zu fragen, welches unsere Götzen sind, die wir anbeten und denen wir dienen. Unsere Götzen, die wir verehren können, Maskottchen, Talismane oder Glücksbringer sein. Es können Engelfiguren im Haus sein, wie bereits erwähnt, denen wir eine glückbringende Funktion zuweisen und somit die Ehre erweisen. Es können auch Glücksbringer sein, wie zum Beispiel ein Marienbild in der Handtasche oder ein Kreuz im Auto, denen wir eine beschützende Funktion zuweisen. Selbst ein Kreuz hier in der Kirche ist nichts mehr als ein Fingerzeig auf das Erlösungswerk Jesu, das er am Kreuz vollbracht hat. Aber das Kreuz an und für sich, das aus Holz ist, verdient keine Ehre. Ferner können auch böse Geister oder finstere Mächte uns zu Götzen werden. Wenn wir beispielsweise durch ein Medium mit Dämonen oder Totengeistern Kontakt aufnehmen und ihnen Geschenke und Opfer darbringen, dann ist das abscheulicher Götzendienst. Aber es können auch weltliche Dinge für uns zum Götzen werden. Nämlich immer dann, wenn Jesus Christus nicht Platz Nummer eins in unserem Leben ist. Für einen jungen Mann ist sein neuer Sportwagen zum Götzen geworden, den er verehrt. Für eine junge Frau kann das Aussehen zum Götzen werden. Alles in ihrem Leben dreht sich nur noch ums eigene Aussehen. Für einen anderen kann die Gesundheit zum Götzen werden, so dass jedes Mittel, auch der Besuch beim Geistheiler oder Schamanen, recht ist, um wieder gesund zu werden. Wieder ein anderer verehrt den Fernseher und pflegt die Beziehung zum Fernseher so sehr, dass man meint, er ist mit dem Fernseher verheiratet. Für einen anderen ist es vielleicht die Spielsucht oder die Internetsucht oder die Pornografie, an die er gebunden ist und die er in seinem Leben verehrt und zu einem Götzen gemacht hat. Wer mit einem oder mit mehreren dieser Götter in seinem Leben zu kämpfen hat und davon frei werden möchte, der ist bei Jesus Christus an der richtigen Stelle. Jesus Christus hat für all unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Mit seinem Blut hat er uns aus der finsteren Macht der Sünde und sei unser Götzendienst noch so schlimm losgekauft. Er tut es gerne, wenn wir ihm im Glauben von ganzem Herzen darum bitten, uns von diesen Götzen zu befreien. Wenn er uns mit seinem teuren Blut erkauft hat, dann sind wir nicht mehr Besitztum Satans, sondern Eigentum Gottes. Und Jesus sagt, aus meiner Hand wird euch niemand rauben oder niemand entreißen. Satan hat dann kein Anrecht mehr auf uns. Wir sind Eigentum Gottes. Dafür können wir unseren allmächtigen Herrn und Heiland Jesus Christus nicht genug loben und danken. Und zweitens ist danach zu fragen, wie wir Gott in unserem persönlichen Leben, Gott wohlgefällig anbeten und ihm von ganzem Herzen dienen können. Das griechische Wort für Anbeten hat nichts mit einem Popkonzert oder einer Showeinlage zu tun, wie das vielleicht in einigen Gemeinden manchmal missverstanden wird. Anbeten heißt niederknien, sich aus Ehrfurcht niederwerfen und dem dreieinigen Gott die Ehre zu geben. Wahre Anbetung kann nur im Geist und in der Wahrheit geschehen. Den Heiligen Geist erhalten wir bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Die Wahrheit ist Jesus Christus in Person. Kurzum, wahre Anbetung kann nur dann erfolgen, wenn wir durch die Wiedergeburt dazu in die Lage versetzt sind, Gott anzubeten. Für den Gottesdienst heißt das, dass Jesus Christus und sein Wort immer im Zentrum zu stehen haben. Wenn der Prediger sich selbst inszeniert, der Musiker oder der Chor die Aufmerksamkeit auf sich lenken oder sonstige Elemente im Gottesdienst mit Jesus Christus konkurrieren, dann wird Gottesdienst zum Menschendienst und Menschendienst zum Götzendienst. Die Voraussetzung eines wahren Gottesdienstes ist der Dienst Jesu Christi an uns. Jesus Christus ist gekommen, uns zu dienen und sein Leben zu lassen, damit wir ewiges Leben haben. Damit hängt auch zusammen, dass er uns Gaben gibt, die wir in der Gemeinde zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung einsetzen können. Ich fasse die Predigt zusammen. Das zweite Gebot verbietet nicht nur das Herstellen von Götterbildern, seien es materielle oder imaginäre Götterbilder, sondern es fordert uns gleichzeitig auf, den einzig wahren Gott, Schöpfer und Erlöser, anzubeten und ihm allein zu dienen. Amen. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Himmel und Erde geschaffen hast. Wir danken dir, dass du der einzig wahre Gott bist. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger, ein liebender Gott bist, der du deine Barmherzigkeit in Jesus Christus an uns offenbart hast. Wir danken dir dafür, dass du mit uns gehst, dass du da bist, dass du allgegenwärtig bist, dass du allwissend bist und dass du nie einen Fehler machst, auch wenn wir Dinge in unserem Leben nicht verstehen können. Ich bitte dich, dass du durch das verkündigte Wort im Leben eines jeden von uns wirkst. In Jesu Namen. Amen.